Herzlich willkommen, grüß Gott, auch von meiner Seite. Ich heiße Doris Pauli, für die, die mich nicht kennen. Da sitzt mein Mann, der Günther Pauli. Der Günther, genau. Ich bin noch ganz berührt von dem schönen Ranger-Film. Da wäre ich so gerne auch wieder ein Kind. Und auch dabei. Genau. Ich freue mich sehr, dass ich heute die neue Sommerserie starten darf. Es geht um ein ganz besonderes Gebet, um das Vaterunser. Und wir wollen uns gemeinsam in den nächsten Wochen anschauen, was Jesus uns übers Beten lehren will. Und für manche von euch ist es vielleicht eine irgendwann mal auswendig gelernte Gebetsformel, die man in Gottesdiensten herunterleiert. Aber wenn man genauer hinschaut, ist es natürlich weit, weit mehr. Ich verstehe es als Lehrstück, als Kompass oder als Richtschnur, die für das Beten und für unser Glaubensleben generell wichtig ist. Hört ihr mich? Ja? Okay. Im ersten Teil meiner Predigt gibt es eine kleine Einführung zum biblischen Kontext, weil ich das sehr wichtig finde. Im zweiten Teil möchte ich auf den ersten Vers des Gebets eingehen. Also, jetzt kommt die Einführung. Das Vaterunser kommt im Neuen Testament an zwei Stellen vor. Die eine steht in Lukas 11 und da richtet einer der Jünger eine Bitte an Jesus, und zwar: Herr, lehre uns beten. Und Jesus antwortet mit den Versen des Vaterunsers. Und ich finde diese Bitte sehr spannend. Offensichtlich wussten die Jünger nicht, wie sie beten sollen. Und daraus ergibt sich die Frage: Ist Beten erlernbar oder kann man gar falsch beten? Darüber später noch mehr. Die ausführlichere Version vom Vaterunser steht im 6. Kapitel des Matthäus-Evangeliums, also im Mittelteil der Bergpredigt, die sich über die Kapitel 5 bis 7 erstreckt. Unser heutiger Text steht unmittelbar vor dem Vaterunser und bezieht den ersten Vers davon mit ein. Lesen wir Matthäus 6, 5 bis 9. Und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der breiten Straßen stehen zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Du aber, wenn du betest, so geh in deine Kammer, und nachdem du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, dass sie um ihres Wortschalls willen erhört werden. Seid ihnen nicht gleich, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, ehe ihr ihn bittet. Nun betet also: Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name. Soweit der heutige Text. Und als erstes wollen wir uns diese falschen Motive anschauen. Bei den Juden oder bei manchen Juden war es wohl Brauch, dass Gebet und Wohltätigkeit öffentlich gezeigt wurden. Man wollte gesehen werden. Zu festen Zeiten standen einige der Pharisäer an den Straßenecken und murmelten ihre Gebete, manchmal lange, lange Litaneien. Und man dachte, je länger man betet, umso mehr Gunst erwirkt man bei Gott. Es stand ein Verdienst- oder Leistungsgedanke dahinter. Und anscheinend gab es auch Leute, die sehr wortreich und eigennützig mit ihren Gebeten versucht haben, Gott die Erfüllung ihrer eigenen Wünsche abzuringen, ihm günstig zu stimmen. Also eine manipulative, abergläubische oder heidnische Art des Betens. Jesus kritisiert diese Motive, die Scheinheiligkeit und die Eigennützigkeit. Es geht um eine andere Herzenshaltung, aus der heraus wir uns an Gott wenden sollen. In Vers 8 steht: Wir sollen in dem Wissen beten, dass der himmlische Vater all unsere Bedürfnisse kennt, bevor wir ihn bitten. Und es ist ein großer Unterschied, ob ich diese Gewissheit in mir habe oder nicht. In den Versen 6 und 9 gibt Jesus eine sehr konkrete Anleitung fürs Beten, die über all die formulierten Gebete im öffentlichen Raum hinausgeht, die intim und persönlich ist und unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet. Er benutzt den Begriff der inneren Kammer, des Kämmerleins. Ich nenne es jetzt das Kämmerlein. Das stille Kämmerlein. In den Bauernhäusern der damaligen Zeit gab es ein sogenanntes Tamayon oder Tameon, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, eine Vorratskammer, die als einziger Raum im Haus verschließbar und ohne Fenster war, also wo niemand Fremdes hineinschauen oder hineingehen konnte. Und somit war es vor Dieben und wilden Tieren sicher. Ein Raum, in dem kein Fremder irgendwas zu schaffen hat und in dem alles Wichtige aufbewahrt wird. Das Tamayon ist also ein sicherer, abgesonderter Ort, räumlich, aber ich denke, es ist auch im übertragenen Sinne. Ich glaube, wir Menschen haben in uns auch so ein Tamayon. Und ich wage zu behaupten, dass sich das Entscheidende in diesem inneren Raum abspielt. Was denke und fühle ich, wenn ich alleine bin? Was treibt mich an? Welches Bild habe ich von mir jenseits aller gesellschaftlichen Rollen? Und wer ist Gott für mich? Nach welchem inneren Gottesbild lebe ich? Wir sind alle sehr, sehr, sehr beschäftigt. Und es ist gar nicht so leicht, in diese eigene innere Kammer hineinzuschauen, was wir da eigentlich in uns angesammelt haben. Wir lenken uns allzu oft gerne ab. Aber der Vers 6 sagt, geh in deine Kammer, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Dazu hat auch letzten Freitag die Christina gepredigt über die inneren verborgenen Schätze. Könnt ihr gerne nachhören. Also, das Verborgene in mir ist der Ort, an dem Gott mir begegnen will und wo er auch wohnt, so sagt dieser Vers. Deshalb sollen wir beten, um die Begegnung mit Gott nicht zu verpassen. Jesus hat oft die Zweisamkeit in der Einsamkeit mit seinem Vater gesucht. Und was in diesen Zeiten geschehen ist, denken wir nur an Gethsemane, das muss eine enorme Ermutigung und Zurüstung und Erfüllung bedeutet haben. Und ohne diese Zeiten hätte Jesus seine Bestimmung nicht erfüllen können. Somit komme ich zum nächsten Punkt, der größte Schatz, Gott in mir. Es ist wirklich erstaunlich und unbegreiflich, dass der Vater, Gott des Himmels und Herrscher des Universums in meinem Herzen und gleichzeitig im Himmel wohnt und mit mir zusammen sein will. Der ewige Gott mit mir irdischen Menschlein. Es fällt mir selber oft schwer, das zu glauben, aber trotzdem bin ich zutiefst überzeugt, dass diese Verbindung mit dem Vater in uns der unzerstörbarste Schatz ist, das Heilige, das uns niemand rauben kann. Und das bleibt, wenn alles andere wegbricht und es auch den Tod überdauert. Deshalb glaube ich, ist es Jesus so wichtig, uns darin zu lehren. Es ist die Verbindung ins ewige Leben, schon hier auf der Erde. Und diese Verbindung bringt Veränderung in unser irdisches Leben. Wir werden weniger von den äußeren Umständen beeinflussbar und können mehr von unserem Inneren nach außen weitergeben. Aber um diese Verbindung zum Vater zu kultivieren, braucht es zwei sehr irdische Kriterien. Es braucht Raum und Zeit. Und ich zitiere den bekannten Lehrer Johannes Hartl, der sagt, alles, was nicht in Raum und Zeit stattfindet, findet überhaupt nicht statt. Und das gilt auch hier für das Gebet in unserem Kämmerlein. Vielleicht ist es vergleichbar, wenn man eine Fremdsprache lernen will. Es reicht nicht, einmal pro Woche zum Italiener zum Essen zu gehen, um Italienisch zu lernen. Aber es ist ein guter Anfang, um die Leidenschaft zu wecken. Aber es kann dir niemand abnehmen, dich hinzusetzen, deine Hausaufgaben zu machen und dich in die Sprache hineinzudenken und die Denkweise zu ergründen. Und so ähnlich ist es auch in der Gottesbeziehung. Sie braucht Raum und Zeit. Soweit zum zur Einleitung. Und jetzt komme ich zum zweiten Teil, zu dem Vers Vater Unser, dem ersten Vers des Vater Unser. Und da geht es ja um die Anrede Vater, Gott Vater nennen. Der Vers lautet so: Nun betet so: Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name. Jesus sagt, wir dürfen Gott Vater nennen. Und damit haben wir den Status Kinder. Die Gebetsanrede Vater in den Himmeln gab es zur damaligen Zeit schon auch vereinzelt. Neu ist aber, dass durch Jesus die Gotteskindschaft ganz erfahrbar, eine erfahrbare Wirklichkeit geworden ist. Durch Christus ist Gott für uns alle ein nahbarer Vater geworden, zu dem wir eine persönliche und vertrauensvolle Beziehung haben dürfen. So, glaube ich, war es schon im Paradies gedacht. Oder anders ausgedrückt, wer Jesus als den Sohn Gottes anerkennt und ihm glaubt, der darf sich selbst Sohn oder Tochter und Gottvater nennen. Und diese Intimität der Anrede, Abba, Vater, für einen Gott, ist beispiellos in allen großen Religionen. In manchen ist es sogar ausdrücklich verboten. Bleiben wir aber noch bei dem Begriff Vater. Leider haben wir ja unterschiedliche Assoziationen mit dem Begriff Vater. Und deswegen stellt sich die Frage, kann ich mich auf den Vater einlassen? Oder was hindert mich? Ich selber habe wirklich Schwierigkeiten gehabt mit diesem Begriff und ich glaube, dass ich da nicht die Einzige bin. Ich bin behütet in einer Familie aufgewachsen, aber es gab in meiner Kindheit in der engen Familie mehrere Todesfälle. Und kurz danach, als ich 10 Jahre alt war, wurde mein Vater sehr schwer krank. Er erlitt einen Tag vor meinem Geburtstag, vor meinem 10. Geburtstag, einen schweren Herzinfarkt. Und nach monatelangem Krankenhausaufenthalt kam er heim und er war ganz stark verändert. Und uns Kindern wurde eingeschärft, wir dürfen ihn nicht aufregen. Und mein Vater ist innerlich für mich wie so ein rohes Ei geworden. Und ja, es hat sich irgendwie so eine schwere Beklommenheit auf mich gelegt und auch eine Ängstlichkeit, dass irgendwas Schlimmes passiert, aus der ich viele Jahre nicht herausgekommen bin. Ich habe versucht, möglichst keine Umstände zu machen und ich hatte furchtbare Angst, was falsch zu machen. Aber innerlich hat es gebrodelt und ich habe über die Zeit das Gefühl entwickelt, zu kurz zu kommen. Und diese damals erlernten Verhaltensweisen sind mir lange ins Erwachsenenalter hinein geblieben und auch in meiner Beziehung zu Gott. Und auch heute denke ich noch manchmal, dass ich mir selber im Gebet was erkämpfen muss, worauf ich meine, ein Anrecht zu haben. Und ich kann auch sehr wütend werden, wenn es dann nicht eintritt. Im Gebetsleben kann so eine Erfahrung bedeuten, dass man manipulativ betet, aus dem eigenen Mangelempfinden heraus und dann enttäuscht ist, wenn das Gebet nicht erhört wird. Aber demgegenüber steht ein Gebet, das aus einer vertrauensvollen Beziehung gespeist ist. Wir erinnern uns an den Text, beten in dem Wissen, dass der Vater genau weiß, was ich brauche. Ein weiteres Hindernis möchte ich beschreiben mit der weisen Mentalität. Noch ein Beispiel dazu, ich war vor einigen Jahren auf der Mehrkonferenz in Augsburg und da ging es in einer Predigt um das Bild der weisen Mentalität im Gegensatz zur Mentalität eines Sohnes oder einer Tochter. Kinder, die als Waisen auf der Straße leben, erfahren nicht, dass jemand sie liebt, beschützt und versorgt, ihnen ein sicheres Zuhause gibt und ihre Bedürfnisse kennt. Sie wissen nicht, ob und was sie morgen essen und wo sie schlafen werden. Und wenn du in so einem Umfeld lebst, dann musst du Überlebensstrategien entwickeln. Du musst stärker, schlauer, schneller sein als die anderen, die Konkurrenten um das tägliche Brot sind. Du musst auf der Hut sein und du weißt nicht, wem du trauen kannst. Du musst dein eigenes Wohl an die erste Stelle setzen, sonst überlebst du nicht. Das ist ein wahnsinnig anstrengendes Leben. Und vielleicht kommt uns das weit weg vor, weil die meisten nicht unter solchen Umständen leben müssen. Aber im Grunde ist es das nicht. Viele Menschen leben nach diesen Prinzipien eines Weisen, nach dem Recht des Stärkeren in unterschiedlicher Ausprägung. Viele von uns haben in ihrem Leben bittere Erfahrungen des Mangels gemacht, die uns geprägt haben und die unser Handeln unbewusst bestimmen. Und vielen fällt es deshalb schwer, die Kontrolle abzugeben und jemandem ganz und gar vertrauen zu können. Und Jesus lehrt ein anderes Lebensmodell, wie wir in der Bergpredigt nachlesen können. Jesus lädt uns ein, uns ganz als auf Gott als unseren Vater einzulassen. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Wie ist das Wesen des himmlischen Vaters? Warum Vater? Das wäre natürlich eine eigene Predigt und ich kann nur eine kleine persönliche Auswahl vorstellen. Ich habe im Lexikon viele Definitionen zum Wort Vater gelesen und eine hat mir besonders gut gefallen. Da heißt es, ein Vater hat das Vorrecht, zuerst zu lieben und um das Herz des Kindes zu werben. Und so ist es auch mit dem himmlischen Vater. Er liebt uns zuerst, ohne unser Zutun. Er liebt uns einfach. Punkt. Und sein Werben geht so weit, dass er seinen einzigen Sohn zu uns auf die Erde geschickt hat und ihn geopfert hat, damit er uns mit seiner Liebe persönlich erreichen kann. Noch ein kleiner Einschub an dieser Stelle. Meines Erachtens ist mit Vater auch Mutter gemeint. Ich glaube, Gott ist beides. Genauso wie wenn in der Bibel von Sohnschaft die Rede ist, glaube ich auch, sind die Töchter mit eingeschlossen, so wie auch die Braut als Bild für die Gemeinde die Männer mit einschließt. Der himmlische Vater ist ganz anders als unsere persönlichen Erfahrungen mit oder mangels unserer leiblichen Eltern. Er ist ein Vater, bei dem es genug für alle seine Kinder gibt. Bei ihm ist kein Mangel an Liebe, an Verständnis. Bei ihm ist die Fülle. Das zeigt uns auch die Schöpfung. Und so hat uns auch Jesus den Vater vorgestellt. Denken wir an die Wunder Jesu, als zum Beispiel das erste Wunder, als er Wasser in Wein verwandelt hat, welch ein Überfluss. An die Brotvermehrung, an den Aufruf, sich nicht sorgen zu müssen, an die Aussage, dass jedes Haar auf unserem Kopf gezählt ist, an das Gleichnis vom verlorenen Sohn, das Gleichnis vom verlorenen Schaf, das es sucht und heimträgt und so weiter und so weiter. Die ganze Bibel des Neuen Testaments ist voll von Beispielen für die Liebe Gottes. Wir haben einen Vater der Liebe, der Fülle, der Gerechtigkeit und Vollkommenheit. Das ist sein Wesen. Und er ist die Quelle, an der wir uns als seine Kinder immer laben dürfen, wie ein Baum, der mit tiefen Wurzeln ans frische Wasser gepflanzt ist, wie es in Psalm 1 steht, und der nicht davon abhängig ist, dass jemand ab und zu vorbeikommt und ihn gießt. Er ist selbst angeschlossen ans Grundwasser. Gott, der Vater, als Grund, als tiefster Grund unseres Seins. Und beten bedeutet, die Wurzeln zu ihm hinausbilden. Und das braucht Zeit und Raum. Und so kann unsere Seele satt werden und unser Herz Frieden finden. Wir können Stück für Stück unsere bisherigen Überlebensstrategien wieder loslassen. Und das ist sehr, sehr befreiend. Aber es ist auch ein Lernprozess und braucht Mut, mutige Entscheidungen loszulassen. Und das Gute ist, dass der Heilige Geist uns dabei hilft. Jetzt gibt es hier noch ein Wort. Wir sind nicht allein, wir kommen zu dem Wort unser. Christsein und Alleinsein ist eigentlich ein Widerspruch. Das stille Kämmerlein ist kein Mauseloch, in dem wir uns vor der Welt verstecken sollen. Wir sind in eine Gemeinschaft gestellt. Der Vater liebt seine anderen Kinder genauso wie mich. Er hat jeden und jede im Blick. Niemand besitzt Exklusivrechte. Wir sind Teil einer weltweiten großen Familie. Und den gleichen Vater zu haben, bedeutet nicht, dass wir alle gleich sind oder gleich werden sollen oder die gleichen Voraussetzungen im Leben haben. Gerade die Unterschiedlichkeit von uns Menschen zeigt die große Vielfalt und die Kreativität des Vaters. Deshalb sollen wir uns nicht vergleichen, sondern uns mit Respekt begegnen und uns gegenseitig unterstützen. Und in einem Punkt sollten wir uns einig sein, und damit komme ich schon zu meinem letzten Punkt. Der hat die Überschrift: Geheiligt werde dein Name. Der Satz "Geheiligt werde dein Name", der definiert unsere Beziehung zu Gott. Wir sind nicht auf gleicher Stufe. Es ist ein himmelweiter Unterschied. Gott steht über allem. Und es ist ein bisschen so wie mit Erde und Sonne. Nicht die Sonne kreist um die Erde, sondern umgekehrt. Und es ist ein ganz neuer Blick aufs Leben. Und in diesem heutigen Text wird eines klar für mich: Es geht nicht um Selbstverwirklichung beim Beten und es geht auch nicht um die Erfüllung meiner Wünsche. Und Jesus, glaube ich, will uns noch eine ganz entscheidende innere Haltung mitgeben, nämlich die der Demut und der Ehrfurcht. Aber nicht aus Angst, sondern auf Vertrauensbasis, aus freien Stücken. Kommen wir deshalb zu kurz? Ich glaube, nein. Ich probiere das jetzt schon seit etlichen Jahrzehnten aus. Ich erinnere an Vers 6. Dein Vater, der im Verborgenen ist, der wird dir vergelten. Gott verspricht uns großen Lohn, wenn wir uns ihm ganz anvertrauen. Vielleicht anders, als wir es manchmal erwarten, aber hundertfach mehr, als wir uns vorstellen können. Ich glaube, den Vater heiligen bedeutet, dass wir ihn mit unserer Art zu leben ehren und erfreuen sollen, unbekümmert als geliebte Kinder. Und es bedeutet auch die Bereitschaft, den Vater bekannt zu machen, seine Liebe den Menschen zu vermitteln, damit sein Reich auf der Erde gebaut wird. Jesus hat es uns vorgelebt. Und es bedeutet auch, dass wir dafür beten sollen, dass sein Name auf der Erde geheiligt wird, dass er hochgehalten wird. Gott braucht uns für seine Pläne, das Reich Gottes zu bauen. Ich möchte zusammenfassen den heutigen Text, die Band davor kommen. Das ehrliche, aufrichtige Gebet. Wir müssen uns nichts vormachen, den anderen und nicht und Gott erst recht nicht. Das aufrichtige, ehrliche Gebet im stillen Kämmerlein. Die Gemeinschaft mit dem Vater, der weiß, was wir brauchen. Und das Heiligen seines Namens, das passt wunderbar zusammen für mich. Es bedingt sich gegenseitig und ist eine klare Richtschnur fürs Beten und für unser Leben. Und das hat Jesus in wenigen Sätzen ausgedrückt. Welch eine Genialität. Ich möchte uns jetzt kurz einladen, still zu werden. Die Band spielt ein bisschen und ich bitte euch, könnt mal schauen, ob ihr eine innere Antwort geben wollt diesem Vater und ob ihr vielleicht einen Schritt im Vertrauen gehen könnt. Und wenn jemand aber sagt, irgendwas ist hochgekommen mit meinem irdischen Vater, es gibt auch die Gebetsteams, wenn ihr ein Anliegen habt, dann kommt und nehmt es nicht mit nach Hause.